Willkommen an Bord des Business Class Podcast, deiner Reise in die Köpfe der Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Eine exklusive Produktion von Piabo, der Kommunikationsagentur für die weltweit innovativsten Unternehmen.
Moderne Medizin braucht digitale Hilfe. Ein Appell von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems. Baustellen gibt es hierbei viele, angefangen bei den Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte über die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bis hin zum E-Rezept, das am 1. Juli 2023 in Kraft getreten ist. Nicht selten hört man Stimmen aus dem medizinischen Bereich, die über Probleme bei Software-Updates, Versandfehlern, mangelnde Erreichbarkeit der IT-Dienstleister oder fehlende Infrastrukturen in den Apotheken beim Einlösen digitaler Rezepte klagen. Die Probleme sind vielschichtig. Ich habe aus der Not heraus gegründet, sagt unser heutiger Gast Dr. Daniel Fallscher über sich selbst und kennt die Fallstricke der Digitalisierung des Gesundheitswesens nur zu gut. Er ist Co-Founder und CEO von Das Lab. Mit Das Lab hat Fallscher eine digitale Infrastrukturplattform geschaffen, die einen universellen Zugang zu medizinischer Diagnostik ermöglicht. Das Startup hat sich zum Ziel gesetzt, das gesamte Gesundheitsökosystem effektiver und effizienter zu gestalten. Wie? Indem es die Verbindung zwischen den verschiedenen Stakeholdern des Gesundheitssystems herstellt. Kernfrage heute: Gesundheitswesen 2.0. Welche Weichen müssen für eine digitale Gesundheitsversorgung gestellt werden?
Herzlich willkommen, lieber Daniel.
Danke, Tino. Freut mich, dabei zu sein. Hallo.
Damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, doch mal drei ganz kurze Fragen. Beim Arztbesuch lieber online oder telefonisch vereinbaren?
Online.
Lieber remote oder im Büro arbeiten?
Die Mischung, Hybrid.
Lieber erklimmen des Mount Blanc oder die Besichtigung des Parthenon auf der Akropolis in Athen?
Lieber den Mont Blanc.
Wunderbar, du bist also hier ein sportlicher Wanderer und Bergsteiger.
Ja, ich war schon zweimal in Nepal und bin die großen Berge tun es mir schon an. Das gibt einem so eine schöne Ruhe, fast schon meditativ, wenn man da unterwegs ist. Genau, dann Tino, dann habe ich eine Frage an dich, bevor wir in Medias Res gehen einmal. Wenn du ein Coffee-Date mit unserem Gesundheitsminister hättest, welche Themen hättest du denn so auf der Agenda?
Oh Gott, also ich glaube, das sind einige Themen, weil ich glaube, dass da das gesamte Gesundheitssystem von der Startup-Welt, wo wir beide ja, Daniel, zu Hause sind, einfach viel lernen kann. Ja? Also wenn ich mal jetzt auch an Dinge denke, die jetzt nicht so obvious sind, ja, sagen wir mal, in der Startup-Szene sind ja die Lieferdienste und die Kurierfahrer ein Riesenthema. Da gibt es ja von Lieferando und Co. ja viele tolle Anbieter. Und da frage ich mich manchmal zum Beispiel, warum gibt es eigentlich sowas nicht im Gesundheitswesen? Also ich denke zum Beispiel daran, dass du für eine Impfung, ja, was irgendwie 2 Minuten dauert, Spritze rein, Thema erledigt, ja, oder eine Blutabnahme, die manche Leute ja doch regelmäßiger haben, dann eben einen Termin vereinbaren musst, dann musst du da hinfahren, dann sitzt du da ewig im Wartezimmer. Ne? Also der ganze Prozess ist da wahnsinnig kompliziert und aufwendig. Und wenn man sich sowas wie, sag mal, Lieferando für Krankenschwestern vorstellen könnte, ja, dass du sozusagen in der App sagst, bin gerade zu Hause, hier in der nächsten Stunde kann eine Schwester vorbeigeben und mir meine Grippeschutzimpfung machen. Ich zahle da, keine Ahnung, 19,95 oder 39,95 oder was auch immer das Businessmodell denn dahinter ist. Oder zur Blutabnahme, ja, das, was immer bequem sozusagen vom Komfort von zu Hause oder auch der Arbeitsstelle zum Beispiel ist, weil ich meine, als arbeitender Mensch ist man ja dann doch eben sehr eingespannt und ist dann doch immer schwierig, dann eben, man kriegt auch nicht immer zu jeder Mittagspause da einen Arzttermin. Also, dass man solche Dinge, die wir in der Startup-Welt gelernt haben, stärker auch auf das Gesundheitssystem anwendet und überträgt, das ist natürlich wünschenswert. Es gibt ja auch Dinge, für die man vielleicht nicht so gerne zum Arzt geht oder vielleicht gibt Menschen, die vielleicht auch Angst haben, sich dann anzustecken im Wartezimmer oder die ja auch mit Kind und Kegel da eh eine schwierige Logistik haben. Ich glaube, das wäre zum Beispiel ein Service, ein Angebot, wo Menschen durchaus auch bereit sind, einen kleinen Obolus on top zu errichten. Und insofern, das wäre zum Beispiel so ein Gedanke, der auf jeden Fall auf der Agenda wäre, die kriegen wir dann ein bisschen mehr Pragmatismus und Service hinein, weil es dann, glaube ich, genug Menschen sind, die auch da bereit sind, dann nochmal vielleicht 5 Euro extra zu bezahlen für in zum Beispiel deutlich besseren Service und mehr Convenience.
Spannend, ja. Ich glaube, da vielleicht kann man im Gespräch noch einmal anknüpfen. Ein paar Gedanken habe ich. Ich glaube, wir können auch noch ein bisschen außerhalb Deutschlands schauen, was da schon gibt und was glaube ich, nach Deutschland vielleicht gebracht werden kann. Freue mich.
Wollte ich gerade sagen, und das ist ja auf jeden Fall auch etwas, was wir immer wieder hören, ne? Wo man immer gezeigt wird, guck mal nach Finnland, guck mal nach in die Schweiz, guck mal in andere Länder, etc. Also das ist ja nicht so, dass wir auch alles neu erfinden müssen, sondern es gibt ja viele Dinge, die uns, wie jetzt in meinem Beispiel, von der Startup-Industrie vorgelebt werden oder die es in anderen Ländern schon gibt, wo man einfach nur sagen muss, das finden wir gut und das wollen wir jetzt hier auch. Ja. Und irgendwo scheint aber dort der Hase im Pfeffer zu legen, dass wir denn doch ein so komplexes System haben mit so vielen Stakeholdern, dass es irgendwie dann in der Umsetzung, so eine Exekution hapert. Also wir brauchen, glaube ich, nicht noch mehr Thinktanks und noch mehr irgendwie, dass uns irgendwo an Wissen fehlt oder an Ideen fehlt, sondern uns fehlt es irgendwo an Execution Power. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, die Ideen erkenne ich schon. Also wie du auch sagst, klar, die Länder, die du genannt hast, und wir können auch nach USA gehen, da gibt es genau solche Anbieter. Wir haben ja in Deutschland erste Anbieter wie Made, zum Beispiel im Apotheken-Lieferbereich. Da gibt es, glaube ich, die Ideen und die Innovation gibt's hier. Die Frage ist immer, wie schnell kann ich sowas jetzt im deutschen Kontext an den Markt bringen?
Genau.
Und da würde ich sagen, rein kulturell haben wir da, glaube ich, so ein bisschen mehr die, sag jetzt mal, wenn es auch ein bisschen denglisch klingt, aber so ein Play-Not-to-Lose-Mindset. Also eher die Frage, Besitzstandswahrung erscheint mir manchmal etwas ein höheres Gut zu sein. Auch Datenschutz wird wirklich, auch sag ich mal, Datenschutz wird sehr streng gelebt in Deutschland.
So ein Totschlagargument ist oftmals.
Ja, wir sind oft ein Totschlagargument, ohne dass man wirklich, glaube ich, mal die unterschiedlichen Facetten im Detail beleuchtet. Wir merken oft, zum Beispiel jetzt im Bereich mit Daten ist immer die Frage, wo soll denn das gehostet werden? Sollte das besser noch on-premise sein, sag ich mal in der Klinik, auf dem Server oder im Labor jetzt auch oder Cloud? Da hat man immer erstmal eigentlich, muss erstmal die Argumente wegräumen und erstmal sagen, sozusagen das Versachlichen, die Emotionen rausnehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die kulturell, wo andere Länder offener sind, den Weg einfach zu gehen und die Lösungen einfach auch mal, sag ich mal, guck dir Finnland an, auch wirklich hart reinzufinanzieren. Also der Staat investiert dort hunderte Millionen im Jahr in Startups, in innovative Ideen. So eine Kultur und so ein Setup und so eine Infrastruktur haben wir einfach in Deutschland nicht.
Deine erste Station im Gesundheitswesen waren ja unter einem Unternehmen wie zum Beispiel Medtronic oder auch Siemens Healthineers. Anschließend warst du ja im Aufbau einer Patienten-Engaging-Plattform für Pharma beteiligt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich entschlossen hast, das Lab zu gründen. Wie kam es dazu? Erzähl uns ein bisschen dazu, was die Idee war, so ein bisschen die Genese und auch natürlich, wo ihr heute steht.
Im Rückblick macht vieles irgendwie Sinn, was man am Anfang der Karriere gemacht hat. Ein bisschen geht sogar zurück auf meinen Anfang der Karriere bei Siemens. Ich war bei Siemens Healthineers, war da für den CEO und CFO direkt im Stab tätig und wir haben uns natürlich damals auch auseinandergesetzt, was macht man oder wie kann man eigentlich, sage ich mal, Diagnostik betreiben. Siemens Healthineers hat ja seine Bildgebung sehr stark und hat ja dann die Labortechnologie dazugekauft. Und ich war dann mal der Gesamtprojektleiter, um diese Marke Siemens Healthineers zu launchen. Und das erste Gerät, wo das gelauncht wurde, war Atellica, ein Laborgerät. Und da bin ich damals nach USA gefahren und habe gesagt, was ist denn eigentlich das USP in diesem Gerät? Und dann hieß es, naja, also die Probenlogistik geht schneller. Und dann war damals, also jetzt im Rückblick denke ich mir, okay, ist das wirkliche Innovation? Automatisierung im Labor? Weil das hat keiner von Innovation gesprochen, wie man, sag ich mal, diese Technologie besser in digitale Ökosysteme und Co. einbindet. Und so über meinen Weg von Siemens, von Medtronic, über Pharma dann, ich bin immer digitaler geworden, war einfach für mich auch mitten in Covid die Zeit mit meinen Co-Gründern zu sagen, also lass uns doch mal wirklich einen Beitrag leisten, jetzt erstmal, um auch die Pandemie zu bekämpfen. Also sehr klassisch, ich glaube, jeder Zuhörer hat wahrscheinlich auch irgendwo mal getestet oder in Anspruch genommen, wie finde ich einen Test, ne? PCR am Anfang, später ein Schnelltest. Und diese ganze Technologie dahinter vom Ablauf, wie buche ich mir einen Test, wo gibt es überhaupt ein Testzentrum, ich laufe in ein Testzentrum, checke dort ein mit einem QR-Code, kriege mein Ergebnis digital. Das war unser erster Anwendungsfall. Das war eine große Motivation, da schnell zu helfen, auch auf große Basis zu helfen. Wir haben da innerhalb von wenigen Wochen ein Produkt gebaut, was riesig angenommen wurde. Aber für uns war sehr klar von Anbeginn an das Problem, was wir in der Diagnostik sehen, dass dort sehr viel alte Technologien und, sag ich mal, Abläufe sind, die man, glaube ich, aus Ende des Tages aus einer Konsumentensicht besser machen kann. Das hat uns motiviert, das weiterzudenken und wirklich auf die Diagnostik in Gänze anzuwenden. Und dann kommen uns, noch so Themen zu Pass, muss man ehrlich sagen, wie eine EPA in Deutschland, wo ja Interoperabilität ein Riesenthema ist. Also Interoperabilität heißt, wie vergleichbar sind eigentlich Daten zueinander, wie standardisiert sind die. Und das alles im Laborkontext zu machen, das hat uns motiviert, das Lab zu gründen, da eine digitale Infrastruktur und Interoperabilitätsplattform zu bauen. Klingt sehr technisch ist es auch, aber damit glauben wir halt einen Beitrag wirklich leisten zu können, Gesundheit effektiv und am Ende des Tages auch effizienter zu machen.
Digitale Infrastrukturen für die medizinische Diagnostik bieten eine bessere Versorgungsqualität. Doppeluntersuchungen werden vermieden, Koordination und Abrechnung werden effizienter. Mehrere Studien schätzen die Einsparungen und Effizienzgewinne auf bis zu 39 Milliarden Euro.
Wir haben schon gerade so ein bisschen drüber gesprochen, dass während in anderen Ländern digitale Lösungen im Behandlungsprozess sehr längst zum Alltag gehören, stecken wir da so ein bisschen noch im Kinderschuh. Es gibt ja auch da eine Studie vom BDI zum digitalen Gesundheitswesen, wo sozusagen Deutschland im europäischen Vergleich, also es ist gar nicht mal weltweit, sondern wirklich nur im europäischen Vergleich, auf Platz 13 mit den anderen Nationen sozusagen, also quasi auf dem vorletzten Platz liegt, ist natürlich schon dramatisch, was für so eine Nation wie Deutschland ja schon wirklich auch einfach nur peinlich ist. Welche Rahmenbedingungen müssten denn jetzt ganz konkret geschaffen werden, um diesen Rückstand aufzuholen? Also ich meine, das Platz 13 ist ja wirklich erbärmlich. Also da scheint es ja an vielen Ecken und Enden, vielleicht auch viele Dinge, die wir als normale Konsumenten oder Patienten jetzt gar nicht so sehen, zu geben. Deswegen geht doch da mal vielleicht drauf ein, wo muss denn da sozusagen, also was muss an Rahmenbedingungen auch geschaffen werden und wie kriegen wir diesen Rückstand da auch aufgeholt? Und vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo du sagst, wo du auch weißt, da wird schon dran gearbeitet, das kommt jetzt als nächste große Themen, also Patientenakte beziehungsweise das digitale Rezept, das sind ja jetzt einige Dinge, aber da gehört ja sicher auch noch mehr dazu.
Ja, ich glaube, ich würde eins gerne schon vor die Klammer stellen, weil ich glaube, was man schon sagen muss, jetzt wenn man es mal im rein deutschen Kontext sieht, die Versorgung ist exzellent bei uns. Ich glaube, die Kostenseite ist einfach nicht das, was nachhaltig ist. Und da kann Technologie helfen. Also was sind die Rahmenbedingungen? Da merken wir einfach, es gibt schon regulatorische Rahmenbedingungen, sage ich mal. Also Datenschutz ist in Deutschland ein Riesenproblem. Das wird wirklich der Schutzaspekt nach vorne gehoben und dafür ist Datenschutz.
Das ist ja ein ganz deutlich in Europa, ne? Das ist ja nicht nur in Deutschland.
Ja, ja, wir Deutschen sind nur etwas, sage ich mal, meistens, also jetzt wir sind unterschiedlich mit auch in Spanien tätig und Coda. Da merke ich schon, die Auslegung dieser europäischen Standards in Deutschland ist deutlich enger. Und diese Offenheit einfach auch mal, und das ist aber eine kulturelle Offenheit, auch mal außerhalb der Grenzen zu denken, die dann nicht zu überschreiten, aber zu sagen, wie nah können wir eigentlich an die heutigen, sag ich mal, roten Linien heran? Da erkenne ich einfach weniger Offenheit in Deutschland als in anderen Staaten. Und das ist etwas, das kannst du nicht von heute auf morgen erzwingen. Ich glaube, wo ich gute neue Rahmenbedingungen sehe, wo ich aber gespannt bin, wie die umgesetzt werden, das ist, sag ich mal, im Bereich der EPA. Also gucke ich mir andere Länder an, wo einfach, sag ich mal, das Top-Down entschieden wird, wir tun das. Da wird auch nicht ewig über eine Opt-in diskutiert oder eine Opt-out, sondern das ist verpflichtend. Jeder hat dieses. Und dann hat man auch eine klare Roadmap, wo am Ende des Tages ich als Patient und du als Patient spürst, sag ich mal, dass das einen Mehrwert bietet für mich. Also man muss, glaube ich, sehr schnell jetzt schauen, dass man auf diese digitalen Ökosysteme, die grundsätzlich konzeptionell da sind, auch wirklich Anwendungsfälle draufbringt. Und ich sag mal, Labor ist halt sowas, genauso wie ein Medikationsplan, das ist etwas, das ist hochtransaktional. Das haben wir mehrfach pro Jahr. Und das direkt mal zu haben, ist, finde ich, hoch essentiell. So, und jetzt, was erkenne ich jetzt im Laborbereich? Ich erkenne zumindest, dass er dort interessante unterschiedliche Interessenslagen gibt der aktuellen, sag ich mal, zum Beispiel auch der Labore, die sagen, naja, für die selber ist das ein großer Aufwand, interoperable Daten zu erzeugen, die dann auch über unterschiedliche Sektoren hinweg geteilt werden können. Und ich glaube, da muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, vermutlich leider über Zwang zu sagen, man will diese interoperablen Standards haben, die auch sehr klar definieren, mit sehr klaren Deadlines. Ich glaube, ich bin nicht der große Befürworter, dann zu sagen, man muss das auch immer alles groß subventionieren, weil unser Anspruch ist, und auch wenn ich andere Gründe angucke, Innovation darf und muss nicht immer teurer sein, als es heute ist. Sondern man kann auch im Rahmen der heutigen Vergütung schon auch sehr starke Innovation treiben. Also für mich ist es klare Rahmenbedingungen, auch einen gewissen Zwang und auch Druck und ich sage jetzt mal, aber auch eine Offenheit, stärker an diese Grenzen vorhandenes Datenschutzes heranzugehen und auch mal dem Patienten zu vertrauen, dass der schon auch der hat einen digitalen Anspruch, den muss man auch wahrnehmen, dem sollte man auch vertrauen, dass der sich damit auch bewusst in diesem Ökosystem, sag ich mal, bewegen kann und sollte nicht immer davon ausgehen, dass er nicht möglich ist und auch nicht willens ist.
Und welche Rolle spielt dabei jetzt die im März quasi veröffentlichte Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums? Bist du da happy? Ist das ein großer Wurf? Wie schätzt du das ein?
Naja, also erstmal, das Erste, das hatte ich auch mal öffentlich gesagt, war, ich störe mich an dem Terminus Technicus, Digitalisierung, weil was wir eigentlich brauchen, ist digitale Transformation. Und Digitalisierung ist, nimm dir ein Papier und du nimmst dein Papier und packst dein Papier und machst das digital. Ne? Also ich sage jetzt mal, machst ein PDF draus. Das ist Digitalisierung. Ist das der Wurf? Nein, das ist es nicht. Du brauchst eine digitale Transformation. Also du musst wirklich am Ende des Tages Prozesse eher, sage ich mal, aus der Technologie herausdenken. Und ich erkenne leider oft im Gesundheitswesen, aber es ist nicht nur ein deutsches Thema, auch von Seiten von Ärzten zum Beispiel, die denken dann, Digitalisierung, ich habe doch diesen Prozess heute so und jetzt mache ich daraus ein PDF und dann wird er doch besser. Damit wird er aber nicht besser. Also deswegen, wir schauen zum Beispiel bei Ärzten sehr genau zu, wie die Tests verschreiben. Und an einem gewissen Punkt treten wir aber zurück, reflektieren das mal und kommen dann erst mit einer sehr reflektierten Meinung zurück. Weil wenn du die Ärzte zu früh einbindest, dann wirst du nur kleine Schritte machen. Du machst aber keinen großen Wurf nach vorne. Und das vermisse ich ehrlich gesagt in der Digitalisierungsstrategie, in den Gesetzesentwürfen. wenn ich Interoperabilität einfach mal sozusagen suche im PDF, kommen, glaube ich, über 100 oder 200 Suchergebnisse. Das ist toll. Ja, die Frage wird jetzt sein, wie werden wir das zum Leben erwecken?
Was ist denn nun deine Einschätzung, warum quasi in Deutschland bisher eine digitale Infrastruktur für flächendeckende Gesundheitsdaten noch nicht geschaffen worden ist? Ist das sozusagen dieses Klein-Klein, weil einfach da halt auch die Beamten im Gesundheitsministerium einfach nicht so digital bedenken oder weil es dann doch eher so auf Länder geschoben wird? Also was ist da sozusagen so deine Einschätzung?
Ich kann es dir in der Vergangenheit, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Meine Mutmaßung ist eigentlich schon, wir haben einfach, sag ich mal, föderales System ist ein Thema, ne? Das merken wir jetzt gerade schon allein wieder.
Ein Leidwesen der Patienten letztendlich, ne?
Ja, genau. Und dann gibt es eine sehr starke, sag ich mal, Interessensvertretungen rund um die unterschiedlichen, sag ich mal, Versorgungs-Verticals, also sag ich mal Krankenhäuser, Niedergelassene und Co. Ich erkenne eher, dass es halt sehr manifestiert ist, aber das ist kein deutsches Thema übrigens. Ich sehe schon, dass das, wenn es nicht so ein NHS-System wie in England ist oder in Spanien, sag ich mal, das öffentliche System, wo man einfach gesagt hat, okay, wir denken das komplett mal Ende zu Ende über die Sektorengrenzen hinweg, dann hast du das. Ich erkenne halt auch nicht, dass der Konsument in Deutschland, der Patient, Patientin, dass die, sag ich mal, starken Anspruch formulieren, ne? Ist leider auch der Fall. Also ich erkenne jetzt nicht, dass die Patientinnen und Patienten das stark fordern, sondern ich sehe schon, wenn dann so eine Doktorlib zum Beispiel kommt oder Yameda und Co. und machen digitale Terminvereinbarungen, was du mich vorher gefragt hast, das wird angenommen und ist, glaube ich, ein erster guter Schritt. Aber zum Beispiel, dass es keinen Aufschrei gab, als man das E-Rezept eingestellt hat erstmal und jetzt das erst wieder anfangen muss, das finde ich schon beängstigend, ehrlich gesagt. Ja, weil der Mehrwert ist doch allen klar. Oder sollte eigentlich allen klar sein. Also den Mehrwert auch besser zu kommunizieren, ist, glaube ich, etwas, was absolut notwendig ist und das dann einfach auch mal einen großen Schritt nach vorne machen. Einer unserer Kernwerte bei das Lab ist Boldness. Großdenken, da muss ich nach vorne gehen und dann verlierst du dich da in den unterschiedlichen KV-Interessen und die auch noch rein regional. Und also das ist schon, das Bild, was wir da nach außen abgeben, ist schon erschreckend.
Business Class, der Podcast von Piabo. Setze alle 2 Wochen deine Kopfhörer auf und trete ein in die faszinierende Welt der digitalen Revolution. Finde uns auf deinen bevorzugten Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Drücke auf Play und tauche ein in das Morgen, das heute beginnt.
Wir haben uns gerade schon gesagt, dass zum 1. Juli nun endlich das Rezept startet. Vor 2 Jahren im Januar wurde quasi diese elektronische Patientenakte eingeführt. Schrittweise kommen wir sozusagen der Infrastruktur, die digital ist, auch näher. Diese elektronische Patientenakte bietet ja wirklich einen enormen Mehrwert für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Oder wie siehst du das? Oder wie ist das einzuschätzen im Gesamtkontext?
Ich sage es mal so, wenn wir uns mal aus dem Zielzustand her nähern, wie wir das zum Beispiel in Finnland sehen, ist es gigantisch. Wenn du, dann gibt es keine Medienbrüche mehr, wenn du von deinem Niedergelassenen, von deinem Hausarzt zum Spezialisten gehst ins Krankenhaus und Co., da gibt es keine Medienbrüche mehr, sondern die Befunde liegen einfach allen vor, sie sind einsehbar. Es gibt, sag ich mal, auch zum Beispiel jetzt im Bereich Labortests, es gibt keine Doppeltestungen mehr oder anders gesagt, du kannst auch zum Beispiel einfach Testhistorien über die Zeit betrachten, über Sektorengrenzen hinweg. Also wenn das wirklich so kommt, wie es im Endzustand mal geplant ist, dann ist es gigantisch und das wird das Gesundheitssystem verändern. Und es gibt halt Staaten, die haben gezeigt, dass es das kann. Und für uns ist so, wenn man sich jetzt mal, kann man sich mal, sag ich mal, mit großen Beratungen unterhalten, die sich Gesundheitsökosysteme anschauen, woran die dann am Ende des Tages ist, wo es nicht funktioniert ist, dass man am Anfang nicht sofort Anwendungsfälle auf diese Akten bringt, die Patientinnen und Patienten als wertstiftend erkennen. So, und das hat etwas mit viel Transaktionalem zu tun. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass es jetzt, sobald die gelauncht ist, auch gleich diese Anwendungsfälle wie Medikationsplan, also E-Rezept, Medikationsplan, Labortest, dass das schnell hintereinander kommt und dass das nicht endlos braucht, weil dann werden die Patientinnen und Patienten den Mehrwert erkennen und dann werden die es einfordern, dass auch Ärzte entsprechend diese Daten in guter Qualität zur Verfügung stellen. Und das, glaube ich, wird die große Frage sein, wie gut sind denn eigentlich die Anbindung dieser Systeme an die EPA? Wie wird das geregelt, mit welchen Standards?
Aber es ist natürlich auch ein Thema, dass man das nicht sozusagen verpflichtend für alle Ärzte gemacht hat. Also ich meine, da hast du sozusagen jemanden, du gehst zu deinem Hausarzt und der sagt dann, sie müssen hier zum Internisten und einmal hier zum Kardiologen und einmal zum so. Und der eine hat das, der andere hat es nicht und dann ist er auch wieder Kauderwelsch. Also das, ne, also
ist so, ja.
Das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn es auch alle nutzen. Es ist ja genauso mit der Apotheke. Jetzt haben wir das E-Rezept, aber wenn nicht alle Apotheken dann eine Maschine haben, also ich weiß jetzt nicht, wie das technisch funktioniert, aber dass du das alles lesen können und übertragen, dann hast du dann die eine Apotheke, man hat ja normalerweise dann so 2, 3 Apotheken, wo man hingehen kann, dann gehst du zur einen, die sagt, nee, haben wir nicht, Und bei der anderen ist das, also das ist ja irgendwo, also wenn, dann muss man, also da fehlt teilweise auch so nur die Konsequenz, das wollte ich sagen. Also so ein bisschen so diese sozusagen, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und nicht so, der eine dann eine macht es, der andere macht es nicht. Und dann gucken wir mal, der eine braucht noch länger und dann funktioniert das Gerät da nicht. Und da ist der eine nicht geschult und so. Das ist ja alles total nervig wieder für den Patienten dann halt. Ne?
Genau. Ich glaube natürlich schon auch jetzt, also weißt du, ist es besser jetzt sozusagen nicht anzufangen, wenn man das nicht hat. Ich glaube, diejenigen, zum Beispiel jetzt Apotheken, guter Anwendungsfall, die werden sich einfach differenzieren. Und Apotheken, finde ich meines Erachtens, sind unterbewertet im Gesundheitssystem auch von der Wichtigkeit her. Die haben eine tolle physische Infrastruktur. Und ich glaube, die jetzt innovativ sind, die da schnell sind, die werden sich auch differenzieren. Und dann, was zu den Eingangs, sag ich mal, zu meiner Eingangsfrage, was du da an Antwort hattest, ich glaube, guck dir mal so Impfungen, Blutentnahme, erste Anlaufstation und Co. Ich glaube, Apotheken werden, wird es welche geben, die werden es als Innovationstreiber sehen. Interessant, wir haben Apothekenverband gesprochen, kriegst du widerstreitende Antworten. Aber ich glaube, da wird es Apotheker geben, die werden es massiv pushen. Und dann glaube ich schon, dass die anderen auch folgen werden. Gibt es ja immer bei Veränderungen, gibt es immer so Early Adopters, ne, die gehen sehr schnell rein, dann gibt es Fast Followers und dann das Schwierige wird sein, wie kriegst du den Rest? Wenn du das natürlich per Order, sag ich mal, machst, das muss jeder, wäre es am besten. Schade, dass es nicht so ist. Aber ich glaube schon, dass der, wenn genug Anwendungsfälle auf der Akte sind, werden die Patientinnen und Patienten diesen Druck ausüben.
Und worin liegen denn sozusagen die größten oder wo liegen noch sozusagen die größten Potenziale von digitalen Strukturen jetzt im Gesundheitswesen, insbesondere auf der Patientenebene und sozusagen der, wenn man sich jetzt mal sozusagen die ganze Patientenjourney anschaut, wo sagst du, Mensch, da ist nächstes ran und da sind noch große Potenziale, die es zu heben gilt.
Also das Größte sehe ich schon, wir haben halt unterschiedliche, sag ich mal, Sektoren, ne, der Versorgung. Und ich glaube, die zu vernetzen miteinander hat ein enormes Potenzial, auch das integrativer zu sehen, hat ein enormes Potenzial. Dafür muss halt im Hintergrund diese technologische Infrastruktur geschaffen werden. Da ist die EPA übrigens ein Teil davon. Und da gibt es ganz viele Subinfrastrukturen dahinter, die sich dann dort auf Basis von sehr klaren Datenstandards anbinden müssen. Ich sehe schon, das hat meines Erachtens zwei Auswirkungen, wenn wir das sehr gut tun. Erstens, wir werden bessere Ergebnisse erzielen, auch schneller, also ich sage mal klinische Ergebnisse, auch patientenrelevante Ergebnisse. Und zum anderen bin ich da auch streng gläubig, dass wir dann dort Kostenvorteile für das System generieren. Und das ist so, guck dir die, weiß nicht, ob du die kennst, die Value-Based Healthcare-Gleichung von Michael Porter, die sagt, die drückt das genau aus. Und ich glaube, auch wenn man mal Vergütung dann entsprechend, glaube ich, auch darauf...
Magst du es für unsere Hörerinnen und Hörer, die da jetzt nicht so tief drin sind?
Gerne, ja, genau. Also die Gleichung ist ganz einfach. Das ist das, was wir auch wiedergeben, sozusagen als Unternehmensziel bei uns. Die sagt Folgendes aus. Value-Based Healthcare sagt aus, sozusagen, das ist eher eine ergebnisorientierte Medizin, ergebnisorientierte Vergütung auch. Und die wird bemessen an, wie steigert man vor allem patientenrelevante Outcomes. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was ist ein patientenrelevanter Outcome? Nehmen wir mal an, du hast eine radikale Prostatektomie. Also bei uns Männern wird die Prostata entfernt. Dann ist das klinische, der klinische Outcome ist, du stirbst später, ne, hoffentlich, und überlebst das, den Krebs. Der patientenrelevante Outcome wird sein, aber können wir normal aufs Klo gehen, kann ich ein normales Sexualleben haben. Also diese Qualis nennt man die sozusagen, diese zu betrachten in der medizinischen Versorgung ist etwas Neues. Und das Zweite ist, dass man sich aber immer auch anschaut, wie sind denn wirklich die Kosten dieser Versorgung? Also wie kann man denn eigentlich sozusagen diese patientenrelevanten Outcomes steigern und auch Kosten reduzieren? Und da gibt es schon Ansätze, sei es in den USA, ich habe so ein Deal auch mal mit einer großen Uniklinik bei Medtronic früher gemacht, dass man wirklich auch darauf vergütet wird. Auf qualitätsbasierte Vergütung aufsetzt, haben wir heute nicht, ist im Gesetz seit Endzeiten angelegt, wird es gelebt? Nein. Also ich glaube, wenn man dann am Ende des Tages darauf auch Vergütung basiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da was passiert. Und das ist eben diese Gleichung, wo du eben Outcomes, patientenrelevante Outcomes durch Kosten dividierst.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über sozusagen das ganze Thema Gesundheitsdaten ja gesprochen. Wie ist das dann sozusagen in Relation mit der Forschung? Das ist jetzt insbesondere auch für die Forschung sehr wichtig, wenn es um neue Medikamente geht, um was wird gebraucht, wo gibt es die größten Probleme, wo muss man ran, etc. Also dass Patienten dann sozusagen am Ende des Tages davon profitieren, ist klar. Aber das hat ja auch sozusagen, da beschäftigt euch ja auch sehr viel für die gesamte Gesellschaft sozusagen positiven Einfluss. Wo stehen wir da sozusagen, wenn es darum geht, diese ganzen Daten und durch die Digitalisierung eben auch die Forschung zu verbessern, zu intensivieren? Was ist da sozusagen unser, wo stehen wir da?
Also ich sage mal so, die Sekundärnutzung von Daten heute ist eigentlich nicht groß vorhanden. Es gibt natürlich Datenanbieter, Datenplattformen im Gesundheitswesen, die versuchen, sich diese Daten zu verschaffen. Ne? Ich sage jetzt mal, guck dir IQVIA an. Die versuchen ganz klar, solche Daten am Kern bei niedergelassenen Ärzten, sag ich mal, zu generieren, datenschutzkonform alles und so weiter und versuchen das rückzurechnen. Das ist ein Riesenaufwand, das ist ein Riesengeschäft, aber es gibt es halt nicht auf Knopfdruck. Und ich glaube schon, auch da, wenn man EPA und dann die Gesundheitsdatennutzung nach vorne denkt, auch mit dem elektronischen Gesundheitsdatenraum für Europa und dem mit USA verknüpft, das sehe ich schon, dass das ein Weg nach vorne ist. Aktuell ist es eine sehr zerklüftete Landschaft und geht immer wieder zurück auf den Grund, Carsten Knaxus, uns fehlt eine digitale Infrastruktur dahinter, die interoperabel ist. Das ist eigentlich sozusagen das Kernproblem und das zieht sich. Das ist der Kasus Knaxus, der dahinter liegt, dass du keine klaren Datenstandards hast, die auch grenzüberschreitend funktionieren. Also jetzt mal im Laborbereich sind die sehr klar.
Wie so eine API, ja, wo ich dann sozusagen mich andocken kann und sage, ich brauche jetzt mal, was Männer im Alter von bis für Themen in Deutschland haben. Ne? So.
Exakt, genau. Oder jetzt Laborbereich zum Beispiel, Pharma sagt, ich suche genau Patienten, die zum Beispiel die ICD haben, die PZN, weil sie die Verordnungen haben, mit den Laborparametern im Verlauf und gehen zu einer großen Laborkette, gibt es ja ein paar davon und würden sagen, hey, pass mal auf, da müsste es doch in eurer Datenbank 50 von denen geben. Die Daten haben die im Grundsatz, nur diese großen Laborgruppen sind ja nee, ist nicht zugänglich, weil das sind ja Einzelstandorte mit Einzel, sag ich mal, Silostrukturen.
Und incentiviert, ne?
Ja, ich glaube, die Incentivierung ist gar nicht das, sondern technologisch rein. Es gibt nicht die Infrastruktur, die auf Knopfdruck sagen, okay, über meine 50 Laborlocations hinweg suche ich jetzt mal, sondern das haben die alles in ihren Primärsystemen, die nicht miteinander reden, siloartig sind, die alle etwas eigene Arten haben, wie es kodiert wird. So wirst du das nicht erzielen, sondern du musst dahinter erstmal diese Infrastruktur, ich habe mal gesagt, die Autobahn bauen, dass du darauf eine Mautbrücke aufstellen kannst und Verkehrsleitsysteme und Co. Aber wir brauchen erstmal diese digitale Autobahn dahinter. Das ist der erste Anfang. Und dann können wir auch ganz viel zum Beispiel über AI-Anwendungen und Co. träumen. Das ist ja heute in aller Munde, ChatGPT und Co. Positiv wie negativ, glaube ich, oder kritisch zumindest. Aber wenn wir nicht die Infrastruktur dahinter haben, wird das nicht skalieren, diese Technologie. Also wir brauchen erstmal Infrastruktur, digitale Infrastruktur.
Lass uns auch nochmal direkt jetzt mit deiner Company, das Lab, sprechen. Ihr verkauft ja eure Lösung nicht an Patienten, aber die Patienten und das System profitiert davon. Erzähl uns ein bisschen was über, wer sind eigentlich eure Kunden, wie baut ihr eure Partnerschaften auf? Lass uns da mal in deine Welt ein bisschen Einblick nehmen und schauen, was ihr da sozusagen treibt.
Gerne. Ich schaue mal ein bisschen sozusagen mehr überblicksartig und gehe da ein bisschen tiefer. Also grundsätzlich, was machen wir? Wir verknüpfen Labore mit digitalen Gesundheitsökosystemen. Erstmal, wieso ist das notwendig? Weil 70% aller medizinischen Entscheidungen basieren auf einem medizinischen Testergebnis. Also die Relevanz ist wahnsinnig hoch. Plus, es gibt keine festgelegten interoperablen Datenstandards. Also es gibt nicht die große Ansage, es ist FHIR und LOINC zum Beispiel und es muss so gelebt werden, das wäre Interoperabilität im Laborbereich. Weil auf dieser Basis können dann eben diese, wie wir es vorher beschrieben hatten, EPAs und Co. sektorenübergreifend arbeiten. Und wir sind genau dieser Mittler im Hintergrund, wo eben diese Verbindung bauen zwischen Laboren und zwischen diesen Ökosystemen. Wie machen wir das? Wir haben eine Technologie, die diese unterschiedlichen Datenstandards in FHIR und LOINC transformiert, hocheffizient. Das nennen wir eine Data Transformation Engine, sozusagen wir transformieren das und transponieren das und haben dann einen, wie du es vorher gesagt hast, API, also schnittstellenbasierten Ansatz, wo man sie sehr einfach an uns andocken kann, wie Labore sie sehr einfach mit uns integrieren können, aber auch, wie sage ich mal, Anwendungsfälle wie Praxismanagement, Systemanbieter und ähnliches, EPAS und Co. sehr einfach mit uns integrieren können. Also es ist eine Infrastrukturplattform im Hintergrund, die erstmal, ich sage jetzt mal links mit rechts, Labor mit den Anwendungsfällen verknüpft. Und auf den Anwendungsfällen kannst du nochmal in 5 Teile untergliedern. Wer sind so Anwendungsfälle? Das sind direkt Patienten, gibt's da Modelle. Dann gibt's ganz klassisch, sag ich mal, die, sag ich mal, Versorger, also ich sage jetzt mal die Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser und Co. Es gibt das ganze Thema rund um die ganzen Versicherungen. Ne? Also Versicherungen ist ein großes Thema, können wir gerne drüber reden, auch im deutschen Kontext. Es gibt dafür Pharma, für die das relevant ist, sicher eher später. Und dann gibt es aber auch, sage ich mal, andere Partner, können Logistiker sein, können Apotheken sein und ähnliches.
Wie wird sich da euer Geschäftsmodell auch weiterentwickeln? Also wenn du jetzt mal weiterschaust in die Zukunft, die nächsten 3 bis 5 Jahre. Da habt ihr sozusagen schon eine solide Infrastruktur aufgebaut und Partnerschaften entwickelt etc. Was sind so die nächsten Schritte bei euch, die ihr plant?
Also grundsätzlich planen wir erstmal, sage ich mal, das fokussiert in ein paar Kernmärkten auszurollen. Wir sind heute in Deutschland, wir sind in Spanien, wir sind gerade an der Schweiz, wir finden Osteuropa sehr spannend. Also erstmal, ich glaube, da wird es sozusagen in unterschiedlich, wir werden das grenzüberschreitend betreiben, weil das ist das Schöne, diese Infrastruktur skaliert grenzüberschreitend. Und das hat naja auch den Reiz, dass wir nachher, also Stichwort elektronischer Gesundheitsdatenraum in Europa und Co., wir können eben diese Ergebnisse überall hinliefern. Geschäftsmodellseitig ist es so, heute ist das, sag ich mal, eine klassische Software as a Service im B2B-Bereich. Mhm. Ne, wir verkaufen sozusagen das etwas anders wie heute, nicht mehr Lizenzen und dann Wartungsverträge und Co. So, wir machen Software as a Service mit unterschiedlichen Features, die man dazu buchen kann. Ich glaube, es gibt Anwendungsfälle, wieder zurück zur Portaschen Gleichung. Gehe ich mal nach Spanien. Wie ist Spanien zum Beispiel das Modell? In Spanien, private Krankenversicherungen kaufen direkt Laborleistungen bei Laboren ein, haben da interessante Geschäftsmodelle heute, haben aber keine Transparenz zu sehen, ob diese Geschäftsmodelle funktionieren. Glaube ich, dass wir in einigen Jahren in der Lage sind, zum Beispiel eine ganze Kohorte oder das Kohortenrisiko von Tests zu übernehmen, weil wir das besser steuern können, effizienter, effektiver bringen können, glaube ich ja. Also ich glaube schon, dass sich unser Geschäftsmodell auch weiterentwickelt von B2B SaaS hinzu, dass wir, glaube ich, auch Risiko nehmen werden auf Basis des Ergebnisses, was wir liefern können mit der Technologie. Aber da muss man erwarten, weißt du, da träumen wir auch davon, viele andere auch. Schritt für Schritt, wir machen erstmal die Infrastruktur, das wird uns in den nächsten 3 bis 5 Jahre stark beschäftigen und dann denken wir, wie wir das weiterentwickeln.
Jetzt habe ich für dich auch noch 3 Sätze vorbereitet mit der Bitte, sie sozusagen einfach zu vervollständigen. Wollen wir mal loslegen. Also, digitale Infrastrukturen im Gesundheitswesen
sind heute nicht stark ausgeprägt, bedürfen klarer Standards und müssen schnellstmöglich aufgebaut werden.
Wachstum bedeutet für mich?
Erstmal persönliches Wachstum, weil ich merke, dass ich, wenn ich nicht persönlich wachse, kann die Company nicht wachsen. Und Wachstum ist etwas, was, sag ich mal, uns motiviert, groß zu denken.
Die Rolle von Das Lab
ist, dass wir ein Vernetzer sind im Gesundheitssystem, wo wir Labore anbinden an neue digitale Infrastrukturen.
Mensch, das hättest du ja zum Schluss nicht besser nochmal auf den Punkt bringen können, lieber Daniel. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Rundumschlag, uns da nochmal mitzunehmen, wo wir da aktuell stehen, Standortbestimmung zu machen, aber auch euren Beitrag sozusagen dazu zu beleuchten. Es war ein toller, kurzer, prägnanter Ausflug. Danke dir herzlich dafür. Danke für deine Zeit und hoffentlich auf bald.
Danke, Thilo, für die Möglichkeit und auf bald.